Den Leitvers für diesen Abend, den finden wir in 1. Mose 4, den 7. Vers. 1. Mose 4, wir wollen aber von Vers 3 beginnen, von 3 bis 7. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass Kain von den Früchten des Ackers von dem Herrn Opfer brachte. Und Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer gnädig an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da wurde Kain sehr zornig und sein Blick senkte sich. Da sagte der Herr zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Blick gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht handelst, erhebt er sich? Handelst du aber nicht recht, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Gott hat uns einen freien Willen geschenkt und wir, jeder einzelne von uns, darf selber entscheiden, ob er Gutes oder Böses tut. Und wenn wir uns entscheiden, das zu tun, was Gott möchte, dann werden wir kein Problem haben, den anderen in die Augen zu schauen. Hier sagt Gott, und warum hat sich dein Blick gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht handelst, erhebt er sich? In Vers 7 lesen wir dann weiter. Handelst du aber nicht recht, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Wenn wir bewusst Böses tun, dann lauert die Sünde vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Wenn du dich in der Nähe von der Sünde aufhältst, wird es nicht lange dauern, dass du sündigst. Und es ist immer so ein schleichender Prozess. Und Gott warnt hier den Kain und sagt, du herrsche über die Sünde, weil die Sünde, die hat Verlangen nach dir. Letzten Mittwoch haben wir das Wort Teshuva, das hebräische Wort, betrachtet. Luther hat es hier übersetzt mit Verlangen. In dem Zusammenhang ist das so übersetzt, dass es kontrollieren oder erobern heißt. Die Sünde, die will dich erobern, die will über dich herrschen. Und der Teufel, der setzt alles daran, dass er über dich und dein Leben herrscht. Und er weiß ganz genau, dass wenn du in die Nähe von Jesus kommst, dann hat Jesus diese Macht, dir zu zeigen, dein sündiges Leben. Er hat die Macht, dich von der Sünde freizumachen. Und deshalb setzt der Teufel alles dran, dass du ganz weit weg von Gott bleibst. Und wie macht der Teufel das eigentlich? Wir wollen heute die Vorgehensweise des Teufels betrachten, und so diesen Vergleich zwischen Schlange und dem Teufel betrachten. Und wir werden sehen, da gibt es viele Parallelen. Der Teufel, der geht heute immer noch genauso vor wie ganz am Anfang. Lesen wir in 1. Mose 3, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen im Garten nicht essen sollt? Es wird vermutet, oder es war lange Zeit so, dass man vermutet hat, dass die Schlange ihre Beute hypnotisiert. Und die Beute, wenn sie in Blickkontakt mit der Schlange tritt, dann kann sie sich nicht mehr bewegen. Und die Schlange hat ein leichtes Spiel, die kann langsam anschleichen und dann zuschnappen. Professor Alexander Haas, der hat das Ganze widerlegt. Es ist so, dass die Augen der Schlange etwas anders sind wie der meisten Tiere. Die Schlange hat zum Beispiel keine Augenlider und keine Wimpern. Die Schlange hat durchsichtige Schuppen, die die Augen schützen. Und die Pupille der Schlange, die bewegt sich nicht so wie jetzt bei uns Menschen. Und darum wirkt der Blick der Schlange eher starr. Und darum ist man davon ausgegangen, dass die Schlange diese Funktion der Hypnose hat. Aber der Professor sagt Folgendes: Wenn Beutetiere im Angesicht einer Schlange verharren, dann eher, weil ihnen die Gefahr nicht bewusst ist oder aus Neugierde. Und war das nicht auch so bei der Eva? Hat Gott wirklich gesagt? Da ist dann die Neugierde geweckt worden. Vielleicht ist es doch nicht so, vielleicht ist es anders. Und diese Vorgehensweise, die hat der Teufel heute noch. Man verharrt, oder die Tiere verharren an der Schlange, schauen ihr ins Gesicht, weil ihnen diese Gefahr eigentlich gar nicht bewusst ist. Sind neugierig. Und genauso ist es heute mit der Sünde. Wir spielen so mit der Sünde. Naja, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Und vielleicht macht die ein oder andere Sünde einen neugierig. Und dann verharrt man und spielt und schaut, was passiert. Sowohl harmlose wie giftige Schlangen erreichen ihre Beute in rund 50 bis 90 Millisekunden. Das ist schneller, als die meisten Säugetiere reagieren können. Wenn du dich in der Nähe der Schlange aufhältst, wirst du so schnell gar nicht gucken können, wie sie zuschnappt. Und wenn du in der Nähe der Sünde sich aufhältst, wirst du so schnell gar nicht reagieren können, wie du dann sündigen wirst und die Sünde dich überfällt, weil sie Verlangen nach dir hat. Diese Sünde, der Teufel, der will dich kontrollieren, er will dich erobern. Und Gott sagt hier, du aber herrsche über sie. Und wie soll das überhaupt gehen? Wie können wir über die Sünde herrschen? Die Schlangen, die haben einen sehr ausgeprägten Geruchssinn. Und das bedeutet, dass sie überempfindlich reagieren auf starke Gerüche oder Dämpfe. Ein Geruch, den sie besonders ablehnen, ist der Rauch. Das heißt, wenn du in einem Gebiet sich aufhältst, in dem vielleicht Schlangen sind, dann mach ein Lagerfeuer. Das ist auf jeden Fall etwas, was die Schlangen vertreibt. Lass uns mal Epheser 5 aufschlagen. Epheser Kapitel 5 und den ersten und zweiten Vers lesen. Epheser 5, Vers 1. So seid nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und lebt in der Liebe, genau wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. Das Opfer Jesu, das ist ein lieblicher Geruch für Gott. Und dieser Geruch, der vertreibt den Teufel. Er kann nicht diesen riechen. Und in 2. Korinther 2, Vers 14, das will ich aber nach der neuen Genfer Übersetzung lesen, steht Folgendes: Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, so dass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall ausbreitet. Du aber herrsche über sie. Durch unser Gottdienen, durch den gekreuzigten und auferstandenen Jesus, der in uns wohnt, vertreiben wir den Teufel, weil das ein wohlriechender Geruch ist, den der Teufel nicht ertragen kann. Wenn wir Gottes Willen tun und wenn wir von Gott von Herzen dienen, dann bleibt es dem Teufel nicht anderes übrig, als zu fliehen. Er wird immer wieder angreifen, er wird immer wieder nach Gelegenheit suchen, dich irgendwie abzubringen vom Weg, aber er wird immer wieder durch ein aufrichtiges Herz, durch den Geruch, das von dem Herzen ausgeht, vertrieben. Schlangen, die sind auch äußerst lärmempfindlich. Und wenn wir der Sünde widerstehen wollen, dann lobe den Herrn, dann danke ihm, bete zu ihm. Bildlich gesprochen, mache Lärm mit deinem Gebet und mache Lärm mit Liedern und Lobgesängen. Rede mit Gott, das wird auch den Teufel vertreiben. Die Schlangen, die haben keine Ohren. Sie können nicht hören, was um sich passiert, aber sie haben gute Augen. Und sie reagieren auf Bewegungen. Wir kennen ja diese Menschen, die mit einer Flöte spielen und dann von dem Sack kommt dann eine Schlange raus. Die Schlange reagiert nicht auf die Melodie, das ist mehr so für die Zuschauer, sondern die Schlange reagiert auf die Bewegungen der Flöte. Gott sagt hier, handelst du aber nicht recht, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Wenn du dich in der Nähe der Sünde aufhältst, dann merkt es, wenn wir jetzt wieder die Schlange betrachten, dann sieht das die Schlange und sie wird warten, bis sie zugreifen kann. Genauso ist es mit der Sünde auch. Das wird nicht lange dauern, die Sünde wird dich übermannen. So wie ich schon gesagt habe, die Schlangen, die haben keine Ohren, aber die reagieren oder die können feinste Vibrationen wahrnehmen. Und durch die Bodenvibrationen können die genau sagen, welche Beute von welcher Seite näher kommt. Vielleicht sieht niemand, dass du dich einer Sünde näherst, weil du äußerlich ein christliches Leben führst, aber der Teufel merkt, dass du ihm sich näherst. Er spürt deine Gedanken, er weiß, was du möchtest und er wartet auf dich, weil er Verlangen nach dir hat. Er weiß deine Schwachstellen und er weiß, wo du verletzlich bist. Und er wartet jeden Augenblick, bis er Bewegungen von dir wahrnimmt, dass er dich angreifen kann. Und Gott warnt hier Kain und somit auch alle Menschen, die nach ihm leben, auch dich, auch mich, herrsche über die Sünde. Wie sollen wir das machen? Wollen wir noch einen Gedanken von Kolosser 3 betrachten? Kolosser Kapitel 3, den 23. Vers. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Und hier wollen wir auf das zweite Wort mal das Gewicht legen. Alles. Jede Handbewegung, jeder Schritt, jeder Gedanke, Ausgaben, Einnahmen, jeder Blick, jede Beweggründe, alles. Mit anderen Worten können wir sagen, verwende deine ganze Energie, deine Kraft, deine Fähigkeit für Jesus. Frage dich, was kannst du deinem Freund Jesus Christus Gutes tun? Wie kannst du deinem Freund gefallen und halte diesen Blickkontakt mit Jesus, damit er dich mit seinen Augen leiten kann. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Und wisst, dass ihr vom Herrn das Erbe als Lohn empfangen werdet, denn ihr dient dem Herrn Christus. Konzentriere dich auf denjenigen, der dich einmal richten wird. Wenn du die Freundschaft mit Jesus vernachlässigen wirst, dann bleibt es nicht aus, dass der Blickkontakt sich immer wieder woanders hinwendet. Und eins ist sicher, der Teufel wartet darauf, bis du den Blick wegwendest. Er wartet darauf, bis du sich ihm näherst. Nimm dir Zeit und lies mal das ganze dritte Kapitel von Kolosser durch. Bei mir ist die Überschrift Heiligung im Alltagsleben. Da steht so viel drin, was wir umsetzen können im Alltag. Trachtet nach dem, was droben ist. Wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes. Steht auch für Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr Männer liebt eure Frauen, ihr Kinder seid den Eltern in allen Dingen gehorsam. alles, was er tut, tut es für den Herrn. Da steht so vieles drin. Wir können da so viel entnehmen. Geschwister, ich will jetzt ganz offen sprechen. Ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass Gott an einem Mittwoch uns so ein Wort gibt. Am Sonntag haben wir Familien, die nicht regelmäßig in die Gemeinde kommen. Wir haben in der Regel mehr Besucher. Und am Mittwoch können wir doch sagen, das ist so dieser Kern der Gemeinde. Und Gott gibt hier dieses Wort. Und wir beten für Erweckung. Und ich habe so das Gefühl, das geht so schleppend voran. Eutinger Tal, hier und da Besucher. Warum kann sich hier nicht die Städte bewegen, dass die ganze Stadt zusammenkommt und sich fragt, was ist hier los? Wir beten für kranke Geschwister und gefühlt wird die Liste immer länger. Und wie oft lesen wir in der Bibel, und er heilte sie alle. Warum heute nicht? Gott hat mich auf einen Gedanken gelenkt, den finden wir in Matthäus 21, Vers 12 bis 14. Matthäus 21, vom 12. Vers. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler und die Stühle der Taubenverkäufer um. Und sagte zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und dann lesen wir, und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Bevor Gott wirken kann, bevor Gott sich mächtig erweisen kann, muss der Tempel gereinigt werden. Bevor diese Stätte hier sich bewegt, muss all der Schmutz raus. Im Alten Testament lesen wir, und die Herrlichkeit Gottes erfüllte das Zelt. Und Gott war unter ihnen und sie haben mit Gott gesprochen. Aber wenn die Israeliten ungehorsam waren, wenn sie ihren Blick auf irgendwelche Götzen gerichtet haben, die vergänglich sind, wenn sie ihren Blick auf heidnische Frauen gesetzt haben, dann war es vergeblich, dass sie zu Gott gerufen haben. Er hat nicht geantwortet. Der Tempel, der muss gereinigt werden. Und Gott hat mich noch auf einen Gedanken gelenkt. Das ist für alle, die eine geistliche Aufgabe hier in der Gemeinde haben. Prediger, Sonntagsschullehrer, Leiter eines Chors, Orchester, sonstige geistliche Aufgaben. Ein Forscher hat Präriehunde beobachtet, und wenn so ein Hund einer Klapperschlange sich genähert hat oder wenn er sie entdeckt hat, dann hat er Warntöne von sich gegeben. Und die anderen Hunde, die haben sich entfernt, aber dieser Hund, der die anderen gewarnt hat, der ist der Klapperschlange immer näher gekommen. Aus Neugierde. Und nicht selten kam es dann zu einem Kampf und nicht selten hat die Schlange zugebissen. Liebe Seele, ich frage mich, was findest du so Schönes an all diesem Vergänglichen, was wir hier auf der Erde haben? Was ist so schön an all diesen guten Gefühlen? Merkst du nicht, dass all diese Lüge und dieser Betrug vom Teufel ist? Jetzt lasst uns mal vorstellen, jetzt öffnet sich jetzt genau in dem Moment der Himmel und Jesus wird in den Wolken runtergehen, zu uns kommen, alles wird verbrennen und dann stehen wir vor dem Gericht. Und wenn irgendetwas in deinem Leben wichtiger war, wie Gottes Gebot, Wenn Jesus nicht dein Freund ist, dann wirst du da nichts mehr zu lachen haben. Aber einer wird lachen, und zwar der Teufel. Er wird sich freuen, dass du seiner Lüge und seinem Betrug geglaubt hast. Wie wichtig ist dir eigentlich deine eigene Seele? Wie wichtig ist dir die Freundschaft mit Jesus? Bist du eigentlich bereit, alles aufzugeben, alles, und Jesus nachfolgen? Alles eigene, selbstsüchtige, alles Vergängliche aufzugeben und für Jesus zu leben? Und wenn du das tust, was für einen Vorteil hast du dann überhaupt daraus? Matthäus 19, Vers 27 bis 29. Da antwortete ihm Petrus: Sieh, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was bekommen wir dafür? Jesus sagte zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt des Menschensohnes auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen, wird auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Väter oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es 100-fach wiederbekommen und das ewige Leben empfangen. Liebe Seele, glaubst du daran? Und wenn wir Gott dienen und wenn Gott Großes durch unser Wirken bewirken kann, ist das ein Grund, stolz zu werden? Lukas 10, Vers 20. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch vielmehr, dass euer Name im Himmel geschrieben sind. Als letzten Abschnitt lasst uns Offenbarung 21 aufschlagen, die Verse 1 bis 7. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann bereit ist. Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel, die rief: Sieh da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte: Sieh, ich mache alles neu. Und zu mir sagte er: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Dann sagte er zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen umsonst von der Quelle des lebendigen Wassers geben. Wer überwindet, der wird das alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Das alles erwartet uns, wenn wir die Freundschaft mit Jesus pflegen. Freut euch vielmehr, dass euer Name im Himmel geschrieben sind. Und wenn dein Name noch nicht in diesem Lebensbuch steht, dann lebst du heute noch in der Gnadenszeit. Und Jesus hat gesagt, dass jeder, wirklich jeder, zu ihm kommen kann. Er wartet auf dich und er wird dir die Sünden vergeben. Du wirst dann sein Freund sein. Die Sünde hat Verlangen nach dir, du aber herrsche über sie. Gott segne uns. Amen.